Ja, es ist schon eine süße Sache, irgendwie Buntstifte mit zur Gemeinde mitzubringen. Das kennt man sonst nur von den Kindern. Bitte bringt den und den Papphefter in der Farbe mit und mindestens 5 Buntstifte in der Stärke. Aber wie wir gemerkt haben, gibt es bestimmte Dinge aus dem Schulbereich, die die Großen noch nicht kennen. Und deswegen ist es ja auch ganz gut, wenn wir mal das mit Buntstiften arbeiten kennenlernen. Diejenigen, die die Mail gelesen haben, wissen schon, was ich jetzt in den ersten Sätzen sage. Aber nicht jeder ist ja in dem Mailverteiler oder hat meine Mail auch wahrgenommen. Also ich möchte heute eigentlich eine Predigt fortsetzen, die ich am 28. Januar gehalten habe. Das war eine grundsätzliche Predigt, die eigentlich dazu ermutigt, mehr die Bibel zu lesen, mit der Bibel unterwegs zu sein. Und in diesem Vortrag, erinnert ihr euch vielleicht, gab es eine Folie, wo ich verschiedene Anstreichsysteme oder Markiersysteme vorgestellt habe, die von Bibellesebund Deutschland, Schweiz oder Rigatio empfohlen werden. Und einige von euch haben auch von mir diesen diesen Streifen von Rigatio bekommen. Da ist halt dann auch so eine Art Farbkodierung vorgeschlagen. Blau steht für das, rot für das, gelb für das. Auf meiner Folie stand ein kleiner Satz, den keiner wahrgenommen haben muss, aber er steht auf jeden Fall da, weil er mir entspricht. Ich konnte mich nie mit einem dieser fertigen Systeme anfreunden. Ich habe mein eigenes System irgendwann entwickelt. Und heute geht es nicht darum, dass ich euch das perfekte System zeige und ihr ab dann den Marloher Standard einhalten müsst. Das ist nur für heute und die Farben sind völlig egal. Ich werde euch Farben nennen, nehmt die gleiche Farbe, dann haben wir es ein bisschen leichter in der Kommunikation. Aber mir geht es eher darum, nicht euch jetzt die Farbcodes zu verraten, sondern das Arbeiten an einem Bibeltext mit Farbstiften nahezubringen. Ich habe so ein bisschen scherzhaft die Predigt heute getitelt, wie Buntstifte uns helfen können, Gott zu loben. Das heißt, wir benutzen erstmal, oder wir werden eine gewisse Methodik einsetzen, aber am Ende sind wir ja hier nicht in der Bibelschule, wo jetzt irgendwie das Seminar Farbstifte benutzen dran ist, sondern wir wollen ja auch eine Predigt haben. Aber es wird so weit, dass wir ein Stück weit den Text gemeinsam erarbeiten und ich dann mir die Frechheit des Predigers rausnehme, irgendwann auch nochmal was aus dem Erarbeiteten zu machen, dass wir am Ende nicht nur eine Methodik kennengelernt haben, sondern hoffentlich auch ermutigt und auch gestärkt aus dieser Predigt rausgehen können. Zunächst möchte ich den Predigttext mit euch zusammen lesen. Wer hatte denn aufgrund meiner Mail-Ankündigung geahnt, dass es Epheser 1 ist? 3, 4, 6, 5, 6 Leute, ja, wunderbar. Es ist ein Wortmonster, was wir lesen. Und die Übersetzer, ich werde jetzt Elberfelder Text vorlesen, revidierte Elberfelder, muss ich ja sicherheitshalber sagen, die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, dieses riesen Wortmonster zu zerteilen in verschiedenste Absätze. Zum Stichwort Wortmonster sage ich gleich was, aber lasst uns erst das Wort des Herrn lesen. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch einen Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens bewirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir schon vorher auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieser oder der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich habe es nie gezählt, wie viele Punkte es in diesem deutschen Absatz gab. Also die deutschen Übersetzer haben mehrere Sätze draus gemacht, aber alles, was wir gelesen haben, ist im Griechischen ein einzelner Satz. Das heißt, da, wo ich mal Luft holen durfte beim Punkt, im Griechischen geht es einfach weiter. Deswegen habe ich mich gerade erdreistet, das ein Wortmonster zu nennen. Und auch der nächste Absatz, 15 bis 23, ist in den meisten Bibeln auch als ein Absatz abgesetzt. Auch das ist ein weiterer Satz. Das heißt, das, was bei uns eine ganze Seite schon füllt in den meisten Bibeln, sind im Griechischen zwei Sätze. Und Griechisch-Experten, Griechisch-Gelehrte haben diesen Abschnitt, den wir eben gemeinsam gelesen haben, als einen wo der komplexesten Sätze der Bibel bezeichnet. Paulus stapelt fast Phrase an Phrase. Er reiht eine Aussage an die nächste dran und er überschlägt sich fast. Wie so eine Katze, die angerannt kommt, stolpert und dann so rollend über den Boden kullert, bis sie dann irgendwo an einer Wand stehen bleibt. Paulus scheint irgendwie aufgeregt zu sein. Er will über etwas schreiben und er findet einfach kein Ende. Er ist so begeistert von etwas, so erregt im positiven Sinne über etwas, dass der Mund sprudelt, dass das so rausblubbert. Und wir eigentlich sagen würden, Mensch, Paulus, mach doch mal einen Punkt. Wir haben es in Schriftform. Wir können nicht sagen, mach mal einen Punkt. Aber was erregt denn den Paulus so? Was ist das Thema, das er mit so vielen Worten ausführen muss? Epheser 1, Vers 3. Gott sei gepriesen. Und alles, was dann in diesem griechischen Satz folgt, oder in diesen 12, 13 Versen folgt, ist eigentlich eine sogenannte Doxologie. Also eine ehrende, eine rühmende Rede. Oder, wie man heute gerne sagen würde, ein Lobpreis. Aber bei Lobpreis verstehen wir immer ganz schnell auch Musik. Hier keine Musik, aber ein Lobpreis Gottes. Paulus preist Gott und er ruft auch die Briefempfänger im damaligen Kleinasien, der heutigen Türkei, dazu auf, Gott zu preisen. Wenn ihr euch diesen ersten Vers, also Vers 3, anschaut, dann habt ihr dieses Wort gepriesen am Anfang stehen. Das kommt im Deutschen dann nur einmal vor in diesem Vers. Im Griechischen, das Wort, was da im Griechischen steht, kommt aber diesem Satz dreimal vor. Also wir lesen einmal gepriesen, da steht das griechische Wort eulogeo, das Verb. Und im gleichen Satz kommt es noch zweimal vor, aber es wird im Deutschen nicht mit gepriesen übersetzt, weil bei uns das komisch klingt. Er hat uns gesegnet. Das Wort, was für gesegnet steht, ist eulogeo. Genau das gleiche Wort, was am Anfang steht bei gepriesen. Also, er hat uns gepriesen, könnte man übersetzen. Klingt komisch, oder? Man könnte vorne auch übersetzen, gesegnet sei Gott. Und auch das klingt komisch unseren Ohren. Wir segnen doch nicht Gott, sondern der Höhere segnet doch den Niedrigeren. Aber im Griechischen macht Paulus hier ein Wortspiel, dass er dreimal das gleiche Wort eulogeo benutzt. Das steht einmal bei gepriesen, einmal bei gesegnet und dann das dritte Mal als Substantiv, als Nomen, als Hauptwort bei dem Wort Segnung. Wenn ihr möchtet, markiert ihr euch diese drei Wörter, macht eine kleine Fußnote 1 ran. Also bei jedem Wort, gepriesen, bei gesegnet, bei Segnung, macht eine 1 ran. Könnt an den Rand zum Beispiel ranschreiben, wenn ihr möchtet. Das sind alles nur Einladungen. Und schreibt ran im Griechischen das gleiche Wort. Eulogeo. Und einige, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, hören bei eulogeo das Wort Logos raus. Das ist das Wort. Und eu ist eine Vorsilbe. Hat jemand eine Idee, was eu heißt? Gut. Gut reden, gute Worte, gutes Wort heißt Eulogeo. Gut reden über etwas ist das, was da steckt. Gut geredet sei über Gott, gepriesen sei Gott. Er hat gut geredet über den Menschen mit guten Worten. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wenn der Schöpfer dieses Universums gut zu den Menschen oder über die Menschen redet, dann geschieht sein Wille. Dann das, was der Gott dieses Universums redet zu den Menschen an guten Worten, diese werden Tat. Und wir fühlen es als ein Segen. Ein Segen, den wir erfahren ist, weil Gott etwas Gutes gesprochen hat. Gott hat sich entschieden, ich will Markus segnen. Er redet ein gutes Wort über Markus und Markus empfindet es als Segen. Und wenn wir gut über Gott reden, dann ist mit unserer Allmacht nicht besonders weit her. Ja, wir finden hoffentlich gute Worte, mit dem wir Gott loben können, aber es ist dann halt sehr gut auch übersetzt, das Wort gepriesen. Aber dass er dieses Gutreden einfach dahinter versteckt. versteht. Und auch wenn ihr Gott preisen möchtet, einfach überlegt, was kann ich gute Worte über, welche guten Worte kann ich über Gott sagen? Kommen wir zurück, warum Paulus einen so langen Satz formuliert. Er will gute Worte über Gott, den Vater, reden. Er will ihn preisen, weil er vollkommen begeistert ist. Aber wovon ist er denn so begeistert, dass er nicht mit Vers 3 enden kann, wie unsere Übersetzung es uns andeutet, sondern er noch 11 weitere Verse braucht? Paulus sagt, dass wir in Christus gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist Vers 3. In meiner Bibel würde ich das Wort jeder mit einer Farbe markieren. Ich habe bei mir das System, dass ich normale Hervorhebungen mit Gelb vornehme und besonders wichtige Hervorhebungen mit Rot. Das ist mein Farbkodex. Und ich würde das Wort jeder entweder als gesamtes Wort markieren oder irgendwann wurde meine Bibel mir zu bunt. Deswegen habe ich immer nur den Anfangsbuchstaben, also in dem Fall das J mit einem gelben Kringel gekringelt. Um einfach meine Augen drauf zu heben, da steht jeder. Da steht nicht, er hat uns mit mancher Segnung gesegnet, er hat uns mit guten Segnungen gesegnet, mit einigen, sondern mit jeder. Gott hat nichts zurückgehalten, oder? Jede Segnung. Aber himmlische Segnung, also das Wort himmlisch, könnte man das H auch mit einem gelben Punkt versehen. Wir denken nämlich meistens in irdischen Kategorien. Also wenn ich endlich den Kodiak von meiner Firma kriege, das ist so ein Auto, das ich schon seit 2 Jahren erhoffe, dann werde ich der Gott für diesen Segen danken, endlich dieses Auto zu haben. Aber um solche Segnungen geht es hier nicht. Gott hat mich nicht mit jeder irdischen Segnung gesegnet, sonst hätte ich ja den Kodiak. Aber er hat uns, Vergangenheitsformulierung, er hat uns gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Und das packt Paulus. Und ich sage mal ganz frech, wir alle haben das nicht so parat. Wenn ich einen Zettel rumgeben würde, schreibt mal die ganzen Segnungen Gottes auf, würden wir ganz schnell in diese irdische Kategorie reinrutschen. Ja, ich danke für meine Wohnung, die ich bekommen habe. Und ja, wir danken dem Herrn für deine Wohnung, die du bekommen hast. Ja, wir danken für irgendeine Bewahrung in der Operation. Wir bedanken uns für neugeborene Babys. Ja, und. Was Paulus hier aber wie diese Katze durch die Gegend kullern lässt, dass er gar nicht mehr den Mund zukriegt vor lauter Staunen, vor lauter Begeisterung, vor lauter Lobpreis, gutem Reden über Gott, ist, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nicht einige Segnungen, sondern alle Segnungen. Nicht irdische und damit zeitlich befristete Segnungen, sondern himmlische und damit ewige Segnungen. Mein Kodiak wird in 10 Jahren vermutlich nicht mehr existieren oder nicht mehr bei mir sein. Aber das, was hier drin steht in dem Text, das hat Ewigkeitsbestand. Und es sind nicht materielle Segnungen, die verfaulen, verrosten oder entwertet werden. Die vergehen, es sind geistliche, die einen wahren Wert haben und die einen wirklich glücklich machen können. Paulus hat also über den Segen Gottes nachgedacht. Er hat viel nachgedacht, wie wir sehen werden, und es hat ihn förmlich gepackt. Und deswegen fließt sein Lobpreis so richtig von der Zunge runter und in die Feder hinein. Oder wenn er einen Schreiber hat in dem Moment, dann hat der Schreiber das schreiben müssen, dass einfach kein Platz für einen Punkt bleibt. Die Griechen hatten keinen Punkt damals, aber im übertragenen Sinne. Ein Gedanke jagt den nächsten. Beim Nachdenken über die eine Segnung kommt und die nächste an. Ich werde euch nachher eine Gliederung für die Segnungen vorschlagen. Ob ich damit richtig liege, weiß ich nicht, aber es hilft vielleicht so ein bisschen das Wort Monster so ein kleines bisschen am Halse packen zu können und ein bisschen in den Griff zu kriegen. Vielleicht hat Paulus auch gar keine Gliederung vor Augen gehabt, seine Gedanken haben sich einfach entwickelt. Mag alles sein. Aber auf jeden Fall, wer viel nachdenkt über Gott, dem fällt auch dankbarer Lobpreis nicht schwer. Er weiß, was er von Gott in Christus bekommen hat und kann davon gute Worte reden. Er kann dafür danken. Und wenn er dieser These zustimmt, wer viel über Gott nachdenkt, kann Gott viel auch loben, der wird vielleicht auch dem Umkehrschluss zustimmen. Wer wenig oder gar nicht über Gott nachdenkt, der ist auch ziemlich sprachlos und inhaltslos, wenn er dann danken soll. Wer keine Zeit für das Lesen des Wortes Gottes hat, wer sich nichts von Gott offenbaren lässt, wer nicht über das Geoffenbarte nachdenkt nun, der wird auch, wenn es ums Loben geht, den Mund kaum aufbekommen. An anderer Stelle, im anderen Kontext heißt es, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn kein gutes Reden Gottes im Herzen des Menschen ist, dann gibt es auch kein gutes Reden des Menschen über Gott aus dem Mund. Gottes Fehler ist das nicht. Römer 1, 21 beschreibt das sehr treffend, aber das ist nicht heute unser Thema. Nochmal ein ganz kleiner Ausflug. Das alte Griechische, das Paulus seinerzeit verwendete, hatte keine Satzzeichen. Es gibt keinen Punkt, kein Komma, kein Semikolon, kein Ausrufezeichen, kein Fragezeichen und auch keinen Doppelpunkt. Ich versteife mich zu der These, hätte Paulus einen Doppelpunkt zur Verfügung gehabt auf seiner Schreibmaschine, dann hätte er ihn gesetzt. Und ich lade euch ein, den auch irgendwie in den Text hineinzuschreiben und dann vielleicht wieder mit Gelb zu markieren, um klarzumachen, das kommt nicht aus dem Text selbst, sondern es ist eure Anmerkung. Und zwar setzt den Punkt am Ende von Vers 3 und vor Vers 4. Also hinter die Wörter in Christus, da setzt bitte mal einen Doppelpunkt. Zufälligerweise habe ich in eurem Ausdruck da auch so ein bisschen Platz gelassen. Das ist die einzige Anpassung des Textes, die ich mir erlaubt habe. Ich glaube nämlich persönlich, dass Vers 3 so eine Art Einladung ist. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Doppelpunkt. Und jetzt listet er nach und nach auf, was diese Segnungen sind. Jeder, der heutzutage mit dem Computer arbeitet, würde dann oben in der Symbolleiste ein Symbol suchen. Da sind dann so drei Punkte untereinander abgebildet oder 1, 2, 3. Man würde eine Aufzählung machen. Aber er hatte diesen Knopf nicht. Er schreibt einfach hintereinander weg. Und wir werden versuchen, mit Buntstiften diesen Aufzählungspunkt mehr oder weniger nachzuholen. Bevor wir uns aber den verschiedenen Segnungen zuwenden, möchte ich ein bisschen Theologie für Optiker betreiben. Also einfach nur hingucken in den Text. Bibel lesen ist am Anfang ganz viel beobachten. Ja, wir stürzen uns gleich auf bestimmte Wörter und dieser Text hat ja bestimmte Lieblingswörter. In meiner Bibel gibt es da sogar ein Radioaktivzeichen an bestimmten Wörtern dran, wo ich sage, Achtung, das sind so die Reizwörter. Bist du in der falschen Gemeinde, darfst du das Wort nicht so aussprechen, sondern musst ein bisschen drüber husteln. Aber lass uns doch erstmal den Text als solches beobachten. 12-mal nach meiner Zählung kommt in diesem Abschnitt ein Verweis auf Jesus Christus vor. Und wenn ihr möchtet, markiert ihr das mit Orange. Ich hab's in Orange. 12-mal. Ihr habt im Ende von Vers 3 in Christus stehen. Markiert das Ganze oder nur das I, wie ihr möchtet. In Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat. In ihm ist dieser Verweis auf Christus. Im gleichen Vers, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein. Wenn ich zu schnell bin, das gehört dazu. Ihr könnt jederzeit später nachmachen. Vers 5, zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Vers 6, am Ende, in dem Geliebten. Eine andere Formulierung, gemeint ist Jesus. Und gleich am Anfang von 7, in ihm. Aber gleich danach haben wir die Erlösung, durch sein Blut. In Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens zur Brücke kennengegeben, nach seinem Wohlgefallen. Lass mal das nach weg, in ihm. In ihm, am Ende des Verses ist besser. Vers 10, alles zusammenzufassen, in dem Christus. Und ganz am Ende des gleichen Verses, in ihm. Falls ihr es vergessen hattet, in dem Christus, dann sagt er hinten, in ihm. Er hat zwar nur 7 Wörter dazwischen gepackt, aber ihm ist ganz wichtig, das zu betonen, alles soll in Christus, in ihm zusammengefasst werden. Und Vers 11, und in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Und dann nochmal 13, in ihm seid auch ihr versiegelt worden. Wer noch einen 13. findet, wunderbar. Ich bin auf 12 gekommen. Das mache ich mit Theologie für Optiker. Wenn wir solche Texte lesen, sind wir als geübte Gottesdienstbesucher meistens gelangweilt, weil es ist uns ja klar, es geht immer um Jesus. Aber aus irgendeinem Grund hat es dem Heiligen Geist und diesem Apostel gefallen, drauf rumzureiten, dass alles, was an geistlichen Segen durch Christus uns gegeben wurde, durch Christus gegeben wurde. Es reicht ihm nicht, das in dem Vers 3 zu sagen, denn da stand ja, dass wir gesegnet worden sind mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus, sondern er packt das quasi in jeden Vers ein, zweimal rein, damit uns klar wird, dass es Segen nicht losgelöst von Christus gibt. Das betont er. Und Bibelleser sehen so etwas und vergleichen das mit ihrer eigenen Praxis. Wer steht im Mittelpunkt? Nicht ich, der Mensch. Es ist nicht meine Leistung, die irgendwas macht. Es ist nicht mein Gebet, das irgendwas macht. Sondern jeder geistliche Segen in der Himmelswelt muss mit Christus verbunden sein. Ansonsten ist das ein Pseudosegen. Also ein lügenhafter Segen, ein nicht echter Segen. Martin Lloyd-Jones. Ich bin ja nicht nur MacArthur-Fan, ich bin auch Lloyd-Jones-Fan. Besonders Audio. Ihr müsst euch mal Audio-Vorträge von Lloyd-Jones anhören, mit seiner leichten nasalen Stimme, wenn er da in der Cathedral unterrichtet. Total schön zu hören. Und er spricht gutes Englisch, British Englisch halt. Er sagt, und der Mann hat im letzten Jahrhundert gelebt und gearbeitet. Er sagt, die meisten Schwierigkeiten, die in der heutigen Kirche existieren, bestehen darin, dass wir so subjektiv sind, dass wir so sehr auf uns konzentriert sind und an uns interessiert sind, dass wir so egozentrisch sind. Das ist der herausragende Fehler des gegenwärtigen Jahrhunderts. Und ich ergänze einfach mal, nicht nur des damaligen gegenwärtigen Jahrhunderts, sondern auch des heutigen Jahrhunderts. Er setzt dann fort, dass die Nachricht oder die Botschaft der Bibel darin besteht, uns zurück zu Gott zu bringen, uns vor Gott zu demütigen, so dass wir unsere wahre Beziehung zu ihm in all seiner Herrlichkeit erkennen können. Und er setzt dann fort in der Argumentation, wir dürfen nicht anfangen bei uns mit den Untersuchungen und unsere Bedürfnisse oder Notwendigkeiten mikroskopisch zu analysieren. Wir müssen bei Gott anfangen und uns selbst vergessen. Und deswegen, ich finde das schön, wenn ihr euren Bibeln oder zumindest auf euren Arbeitsbögen dieses in ihm orange markiert oder in welcher Farbe auch immer, dass euch das beim Lesen dieses Textes immer wieder vor Augen kommt. Segen, ja. Aber engstens gekoppelt an Jesus Christus. Nicht losgelöst von diesem wunderbaren Sohn Gottes. Jetzt dürft ihr mal einen Moment suchen. Und die schon wissen, bremsen sich mal und geben allen die Chance, etwas zu erkennen. Es gibt zwei Phrasen, also Wortzusammenfügungen, die dreimal in diesem Abschnitt vorkommen. Es gibt eine Phrase, Phrase A, die kommt dreimal vor, es gibt Phrase B. Sucht sie mal. Bitte.
Die Frage hat sich alles schon gestellt, wegen seines Willens.
Ja, genau, das ist eine. Jetzt helfen wir uns mal, damit wir, also ich habe da hellgrün genommen. Wo steht's? In welchem Vers kommt es zum ersten Mal vor? Habe ich euch keine Versnummern angedruckt? Okay, sorry. Das ja, so, also Vers 5, das tut mir leid, dass ich die Versnummern vergessen habe. Relativ weit oben und uns vorherbestimmt hat der Sohnschaft Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist eine Phrase, die Phrase A.
Dann haben wir im Jahr des Geheimnisses seines Willens.
Genau, und denen, die noch einen Bibelvers sehen, 9. Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu bekannt gegeben, zu erkennen gegeben. Und dann deutlich weiter unten.
Nach dem Wort seines Willens.
Genau. Ein Satz. Und Paulus betont dreimal, dass es nach dem Ratschluss oder nach dem Rat oder nach dem Wohlgefallen oder nach dem Geheimnis seines Willens geht. Wir abstrahieren, der Wille Gottes ist entscheidend. Das, was Gott will, das geschieht. Diese Segnungen sind der Wille Gottes. Und was gesegnet wird und wie gesegnet wird und wer gesegnet wird, das entscheidet der Wille Gottes. Und die dritte, die andere Phrase, die dreimal vorkommt, habt ihr da eine Idee? Ich könnte jetzt sagen, habe ich vor 2 Jahren beim Brotbrechen mal darauf hingewiesen, aber das wäre ja echt gemein. Ich kann mich auch an nichts erinnern, was vor 2 Jahren lief. Während ihr sucht, was okay ist, es hilft, Bibeltexte mehrfach zu lesen, weil man durch das mehrfache Lesen merkt, ups, da kommt ja etwas mehrfach vor. Also wir raten unseren Predigerschülern an der Bibelschule, dass sie einen Text mindestens 5-mal lesen sollen, die sogenannte Perikope, den Predigtabschnitt, und davon mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Bibelübersetzungen zur Hand nehmen sollen, weil manchmal die Übersetzungen aus anderen Blickwinkeln drauf gucken. Die Elberfelderianer versuchen immer, gleiche griechische Wörter mit dem gleichen deutschen Wort zu übersetzen. Das hat Karl-Heinz von Heiden in der neuen Bibel heute aufgegeben, das Prinzip. Er versucht, das nicht streng zu machen. Und deswegen ist es manchmal gut, verschiedenste Bibelübersetzungen zu nehmen, um auch nochmal rauszufinden, wo der Schwerpunkt ist. Hat jemand die zweite Phrase gefunden, die 3-mal vorkommt? Ja, sehr gut. Ich benutze helles Lila, auch Flieder genannt. Wobei ich natürlich mit dem Farbbild schon mal deutlich im Vorteil bin. Ich habe unendlich viele Farben. Da ist dann schon so ein kleines Kästchen da mit 5 Farbstiften etwas eingeengter. Also zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade in Vers 6, das war direkt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn er das erste Mal mit grün markiert hatte, dann kommt gleich danach zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann kommst du weiter unten im Vers 12, auch wieder nach dem Rat seines Willens, also das steht noch in 11, und dann, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, und das dritte Mal ganz am Ende des Textes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das heißt, der Text redet über Segnungen, über himmlische Segnungen, die nach dem Willen Gottes geschehen, ausdrücklich nach dem Willen Gottes geschehen, und sie haben ein Ziel. Diese Segnungen sollen dazu führen, dass wir die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Und dann schließt sich für euch der Kreis nach vorne. Wer viel über Gott nachdenkt, kann Gott viel loben. Wer nicht über Gott nachdenkt, der hat einfach nichts zu sagen. Und Paulus dachte viel nach über Segnung, er gibt uns einiges weiter und er sagt, das Ganze, was Gott vorhat, ist, dass seine Herrlichkeit gepriesen wird. Das heißt, diese Segnungen werden uns zwar zuteil, aber verdammt nochmal, wir sind immer noch nicht der Mittelpunkt des Universums. Denn dieser Segen, der soll eigentlich dazu führen, dass der, der gesegnet hat, verherrlicht wird, dass er gepriesen wird, dass wir gute Worte über ihn reden. Die einzelnen Segnungen werde ich garantiert nicht einzeln auslegen. Und ich werde auch erst recht nicht sie untereinander abgrenzen. Was ist Auserwählung? Was ist Vorherbestimmung? Was ist? Und da ist dieses Radioaktivzeichen bei mir dran, bei dem Wort vorherbestimmt zum Beispiel. Das ist eine Bibelstelle, die in der Christenheit für wahnsinnig viel Spaltung gesorgt hat. Nicht die Bibelstelle selbst, sondern der Umgang der Menschen mit dieser Bibelstelle haben für die Spaltung gesorgt. Deswegen radioaktives Material. Und ich werde heute mit Sicherheit dieses Thema hier nicht eröffnen. Am Ende des Tages schafft es Satan immer wieder, uns auf gewisse Kriegsschauplätze zu führen, die vielleicht nicht nötig sind. Paulus schafft es, sich einfach erstmal über die Segnungen zu freuen, zu jubeln und sie hintereinander zu bringen. Und dass es theologische Schwierigkeiten gibt, das weiß ich, aber die sollen uns heute gar nicht hindern, erstmal sich über die Segnungen zu freuen. Und ich komme, glaube ich, auf 9 Stück. Auch das kann strittig sein, wenn ihr eine 10. findet, alles geschenkt. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich genau. Es ist meine Methode, Bibeltexte so zu filettieren, dass ich sie lecker in den Mund stecken kann und mich darüber freuen kann. Also, wenn Vers 3 die Überschrift ist, und wir haben ja am Ende so einen Doppelpunkt gesetzt, um zu sagen, das ist eigentlich die Kernaussage, und ab Vers 4 kommen dann die Segnungen, dann würde ich die erste Segnung darin sehen, Vers 4, dass er uns auserwählt hat. Deswegen habe ich da ein dunkles Lila verwendet. Auserwählt ist bei mir dunkles Lila. Diese Auserwählung wird auch noch zeitlich spezifiziert. Es wird noch gesagt, wann sie geschehen ist. Und da erscheint bei mir eine kleine Uhr. Also wer jetzt von euch malen kann, kann gerne vor das Wort Grundlegung der Welt eine Uhr malen. Im Sinne von Zeitangabe. Also ich markiere überall in der Bibel, wo irgendwelche Zeitangaben sind. Wie alt Abraham wurde, wie alt Mose war, als er berufen wurde und. Da mache ich immer so eine Uhr hin. Müsst ihr nicht machen. Einfach nur so eine Idee. Also erste Segen, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Er hat sich entschieden. Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt. Blaues Lila. Ja, blaues Lila. Lila für das Wort vorherbestimmt. In Vers 6. Er hat uns begnadigt. Auserwählung, Vorherbestimmung, Gnade. Wenn ihr es schafft, mal aus der theologischen Streitkiste rauszugehen und einfach mal diese Wörter zu genießen. Gott hat sich vor Grundlegung der Welt entschieden. Er hat auserwählt. Er hat vorher, bevor etwas geschah, etwas bestimmt. Und er hat sich zur Gnade entschieden. Er hat begnadigt. Und allein jetzt hatten wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 5 Mal den Bezug auf Jesus Christus. Die Begnadigung geht nicht ohne Christus. Das haben wir vorhin gefeiert, muss ich euch ja nicht erklären. Aber auch Paulus wird nicht müde, das immer wieder zu betonen. In Vers 7, die nächste Segnung, Erlösung. Ihr merkt, wie wichtig es ist, dass wir diesmal am gleichen Bibeltext arbeiten. Wenn jetzt hier einige mit Schlachter, einige mit unrevidierter Elberfelder, andere mit neuer Bibel heute durch die Gegend rennen, dann finden wir es nicht mehr. Und ihr könnt ja gerne die gleiche Übung nochmal in eurer eigenen Bibel machen und dann die dortigen Wörter nehmen. Also, wir haben die Auserwählung, wir haben die Vorherbestimmung, die Begnadigung, die Erlösung, die Vergebung der Vergehung in der Übertretung unserer Sünde. Vergebung, gleicher Vers 7, gleich danach. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich einen kleinen Exkurs einschieben. Und zwar heißt es ja in Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Bei uns an der Bibelschule haben wir ja eine mehrartige Ausbildung. Wir haben 2 Grundlagenjahre mittlerweile, durch die man laufen muss. Und dann entscheidet man sich entweder für die 2 Jahre Seelsorgeausbildung oder für die 2 Jahre Predigerausbildung. Und das ganz Neue gibt es auch etwas für die Leute, die im Musikdienst tätig sind. Und was wir in dem 2. Aufbaujahr machen und auch bei den Predigern immer wieder machen, ist, sie kriegen Deutschunterricht. Und das ist manch einem Bibelschüler eine komische Sache. Hä? Deutschunterricht? Wir bringen den Leuten bei, was ein Subjekt ist, was ein Prädikat, was ein Objekt ist. Der Hund frisst die Katze, Hund ist Subjekt, frisst ist Verb oder das Prädikat, die Katze ist das Objekt. Und das kriegen viele Leute beim Bibelauslegen nicht hin, die vertauschen manchmal Subjekt und Objekt. Die Katze frisst den Hund. So wird gepredigt, weil die Leute das Subjekt des Satzes nicht entdecken. Und plötzlich irgendwas umdrehen. Deswegen ist es wichtig. Warum erzähle ich das? In diesem Wort gibt es eine Präposition. Was ist denn das nochmal? Hat irgendwann mal der Lehrer was erzählt? Der Becher steht auf dem Tisch. Der Becher steht unter dem Tisch, wenn ich da runter käme. Das sind Präpositionen. Auf, unter, an, bei, in. Und hier gibt es eine Präposition, die heißt nach dem Reichtum seiner Gnade. Und ich will dich mal quälen, aber ich sage, genau hingucken macht Bibellesen so schön. Da steht nämlich nicht, er hat Gnade aus dem Reichtum seiner Gnade genommen, sondern nach. Dann sagt er, Ansgar, aus, nach, ist doch alles das Gleiche. Nee, ich gehe in das Haus oder ich gehe aus dem Haus raus, das ist was ganz anderes. Ich packe etwas in den Bauch oder ich packe etwas aus dem Bauch, ist etwas anderes. Und es ist was anderes, ob jemand etwas aus seinem Reichtum nimmt oder etwas nach seinem Reichtum. Beispiel, ihr kennt alle den Erfinder von Microsoft, Windows und Word und so weiter. Bill Gates. Einer der reichsten Männer, ich glaube, er ist immer noch der reichste oder vielleicht jetzt mittlerweile auf Position 2. Ich bin da nicht ganz so interessiert. Der Mann hat Milliarden von Dollar, egal wie der Wechselkurs ist, das ist ein Heidengeld in Euro. Und er hat schon die Hälfte verschenkt mit Melinda, seiner Frau. Und er ist immer noch irrereich, weil das Verschenken nämlich wahnsinnige Steuervorteile bewirkt. Und jetzt stellt euch vor, unsere Senja würde mit so einer Geldsammelbüchse, bei Bill Gates am Tor klingeln, Tor geht auf, sie muss 3 Kilometer laufen, bis sie zum Haus kommt, klingelt an der Tür und Bill Gates im Morgenmantel steht vor ihr. Und sie, was mache ich denn jetzt? Ich sammle für Korea, für Kenia, für irgendwo Brunnenbauprojekt. Und wenn dann Bill Gates in seine Bademanteltasche greifen würde und $100 reinschmeißen würde. Was eine ganze Menge Geld ist. Also die meisten Geldsammler kriegen 50 Cent, 1 Euro, vielleicht 5 Euro, je nach Anliegen. Und wenn er da $100 reinschmeißt, hat er dann aus seinem Reichtum der Sinja was gegeben oder nach seinem Reichtum? Aus. Was wäre nach?
10 Millionen.
Irgendwas Großes. Gott hat nicht aus seinem Reichtum uns Gnade gegeben, sondern nach seinem Reichtum. Und das kriegt man schon vom Deutschen her. Man kann dann in Wörterbüchern auch nachgucken, was das griechische Wort bedeutet. Es kann auch heißen entsprechend oder gemäß. Die Mathematiker mögen vielleicht das Wort proportional. Und ich merke, wow. Ja, ja. Also ich glaube, das Wort nach hat ein gelbes Pünktchen verdient und vielleicht auch eine kleine Fußnote an der Seite. Das wäre die Fußnote Nummer 2 nach meiner Zählung. Es demütigt auch gleichzeitig, weil es geht um Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Es war richtig viel Gnade nötig, um uns zu begnadigen. Da haben nicht 3 Milligramm gereicht, weil wir ja eigentlich ganz gute Menschen sind. Sondern es war proportional zu dem Reichtum seiner Gnade ganz viel Gnade nötig, um uns begnadigen zu können. In dem Geliebten. Das war der kleine Exkurs. Ich glaube, Vergebung hatte ich als letzte Segnung benannt schon. Und am Ende des Verses sehe ich nochmal das Wort Gnade. Das habe ich einfach auch nochmal lila markiert. Das kommt zwar mal schon oben vor in Vers 6, dass er uns begnadigt hat. Aber ich dachte mir, wenn Paulus es wiederholt, dann bringe ich es da unten auch. Gnade. Dann in Vers 9, ein bisschen versteckt, da ist das Wort erkennen drin. Gott hat uns Erkenntnis gegeben. Erkenntnis über das Geheimnis seines Willens. Sein Wille war verborgen. Aber er hat uns Erkenntnis gegeben. Das ist einer dieser himmlischen Segnungen, dieser geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und in Vers 11 haben wir den vorletzten Segen meiner Zählung. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Wir sind Erben Gottes. Das passt sehr zu der Sohnschaft oder der Kindschaft, die am Anfang erwähnt wurde, dass er uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft oder zur Kindschaft. Dadurch, dass wir Söhne geworden sind, sind wir auch Erben geworden. Alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Und wir denken bitte nicht mehr an den Skoda Kodiaq, sondern wir denken über himmlische Dinge nach. Wir haben ein ewiges Leben. Das, was nur er hatte, was ihn zum Gott gemacht hat, dass er ewig ist, das erben auch wir. Unter anderem. Wir haben ein Erbteil erlangt. Und passend zu Pfingsten, auch wenn es definitiv keine Pfingstpredigt ist, im Vers 13 habt ihr noch das Wort versiegelt. Und zwar versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen die lila Punkte. Und so arbeite ich auch. Arbeite erstmal technisch an dem Material, dass ich diese Punkte setze oder diese Wörter markiere. Und dann muss unbedingt danach nochmal die Reflexion kommen, dass man dann darüber nachdenkt, er hat uns auserwählt, er hat uns vorherbestimmt, er hat uns begnadigt, er hat uns erlöst, er hat uns vergeben, er hat uns nach dem Reichtum seiner Gnade geschenkt, er hat uns Erkenntnis geschenkt, er hat uns ein Erbteil geschenkt und er hat uns versiegelt. Das sind die geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, wo Paulus nicht anders kann, als Gott für zu loben, gute Worte über ihn zu sagen. Ich hatte euch vorhin eine Struktur angekündigt. Klingt wahnsinnig groß. Ist nur eine Hilfsleiter für euch. Ich glaube, dass man diese Segnungen in 3 Abschnitte einteilen kann. Die ergeben sich leider nicht durch meine Farbmarkierung. Das wäre natürlich wunderbar. Aber ich glaube, dass man, um sich selbst zu helfen, sich daran zu erinnern, um welche Segnungen es geht, dass man eine Zeitschiene über diese Segnungen legen kann. Vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt und vorherbestimmt. Das heißt, in der Vergangenheit ist etwas geschehen. Nämlich zum Beispiel, dass er uns begnadigt hat. In der Vergangenheit der Weltgeschichte hat er meine Vergangenheit geklärt. Meine Sünde ist vergeben. Meine Vergangenheit ist bereinigt. Und das hat Gott seinerzeit in der Vergangenheit geklärt. Also große Überschrift ist Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das an die Seite schreiben möchtet, so den oberen Block einfach querschreiben Vergangenheit. Und ihr ahnt, wie die anderen beiden Wörter sind, Gegenwart und Zukunft. Ja, ich bin erlöst. Das ist natürlich in der Vergangenheit geschehen, aber das ist etwas, was ich täglich bei mir auswirken kann. Ich bin erlöst. Ich gehöre nicht mehr der Sünde. Ich muss meinen Körper, die Glieder meines Körpers nicht mehr der Sünde zur Verfügung stellen. Die Sünde klopft an deiner Tür und sagt, sündigen, und du rufst von drin, ich bin tot, du hast kein Anrecht mehr auf mich. Ich bin erlöst. Ich erkenne den Willen Gottes. Das ist die Gegenwart. Und dann der untere Teil, so ab Vers 11, ein Erbteil. Das ist meine Zukunft. Hier auf der Erde habe ich noch nicht alles. Ich habe noch kein, in dem Sinne, ein ewiges Leben. Also dieser Körper, wie ich ihn jetzt habe, der ist nicht ewig. Und einige sind froh darüber, dass sie diesen Körper irgendwann abstreifen können. Aber wir haben ein ewiges Erbteil. Und wir haben eine Anzahlung auf dieses ewige Erbteil bekommen. Ein Siegel aufgedrückt bekommen. Eine Bestätigung, dass wir Erben sind. Und das ist der Heilige Geist. Und deswegen würde ich ab Vers 11 den Begriff Zukunft an den Text dranschreiben. Die himmlischen Segnungen, die geistlichen Segnungen in der Himmelswelt sind Vergangenheitsbewältigung, Gegenwart und Zukunft. Gott hat an alles gedacht. Das war sein Wille, damit wir ihn preisen, damit wir die Herrlichkeit seiner Gnade oder seine Herrlichkeit preisen. 9 verschiedene Segnungen, die er auflistet. Und am Ende können wir sagen, stimmt, du hattest in Vers 3 recht. Da fehlt nichts mehr. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt hast du mir gegeben. Ich habe die Vergangenheit geklärt, ich habe die Gegenwart geklärt bekommen und die Zukunft geklärt bekommen. Alles durch Christus geklärt. Ich habe wirklich alles. Und dieser Blick ist rein himmlisch. Und lässt vielleicht aber auch manche irdische Problematik hinwegsehen oder diese klein erscheinen lassen. Paulus dachte viel über Segnungen nach. Und er war in der Lage, viel darüber zu sagen. Und ich glaube, wir alle wären ziemlich maulvoll, wenn wir hätten aufschreiben sollen, wie wir gesegnet worden sind. Aber genau dafür ist ja die Bibel uns gegeben. Ist sie uns nicht zur Belehrung gegeben worden? Damit wir mehr verstehen über das Gute, was Gott uns getan hat? Und deswegen möchte ich euch ganz herzlich einladen, einen solchen Bibeltext, auch wenn er ein Wortmonster ist, mit Farbstiften zu filetieren, zu markieren, für euch etwas zu erarbeiten. Und vielleicht sagt ihr in 5 Jahren, was Anke erzählt, das ist alles Quatsch, man muss das ganz anders farbmarkieren. Dann kauft euch eine neue Bibel oder legt eine neue Palette an, weil bei den digitalen Bibeln kannst du so viele Markierungstabs anlegen, wie du willst. Aber völlig egal. Es geht jetzt nicht darum, eine Doktorarbeit über den Text zu schreiben, sondern das, was Gott über seinen Willen geoffenbart hat, zu verstehen. Und das ist nicht leicht. Gerade wenn es ein paulinischer Text ist. Das ist so. Kannst du stampfen und sagen, Menno? Aber am Ende ist es so. Und dann kann man sich helfen, mit Farben dem Text eine Struktur zu geben, um genauer zu sagen, die vorhandene Struktur herauszuarbeiten. Und jetzt wäre meine Einladung, nehmt diesen bunten Zettel, den ihr habt, in euer Gebetsleben, die nächste Woche, die nächsten Wochen, wie bei euch das ist. Wenn ihr täglich betet, dann vielleicht die nächste Woche. Wenn ihr nicht zum täglichen Gebet kommt, was auch okay ist, dann nehmt es halt die nächsten 2, 3 Wochen, so wie es passt. Und vielleicht sagt ihr euch, dass ihr grundsätzlich Gott gute Worte sagen möchtet, dass ihr ihn preisen möchtet. Und dass ihr immer damit anfangt, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mir in Jesus Christus jeden geistlichen Segen in der Himmelswelt zuteil hast werden lassen. Und dann nimmst du dir für morgen oder für diese Woche die erste Segnung. Und denkst für dich, ohne in fetten kalvinistischen oder arminianischen Büchern nachzublättern, nach, was heißt es, auserwählt zu sein? Wie schön es ist, dass Gott vor Grundlegung der Welt, das steht da. Was Calvin gesagt hat, steht nicht unbedingt in der Bibel, aber das steht in der Bibel. Vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und lass dir das auf der Zunge zergehen, denke im Gebet darüber nach und lobe Gott dafür, dass er sich für den Fatzke Ansgar entschieden hat. Wohlwissend, was für ein Typ das ist. Als ich 1984 auf einer Freizeit in England war, gab es eigentlich viele Christen dort und viele Unchristen, nicht Christen. Ich war einer davon. Ich bin als Ungläubiger dorthin gefahren. Ich habe euch mal erzählt, wie es dazu kam. Jetzt nicht die Zeit dafür. Und mein langjähriger Mitältester, Wally, war damals auch auf dieser Jugendfreizeit als Jugendmitarbeiter. Und er hat mir Jahre später erzählt, als er mich kennengelernt hat auf dieser Freizeit, hat er so in seinem Herzen gedacht, der bekehrt sich nie. Ich muss ein ziemlich blöder Typ gewesen sein. Wie viel sich davon geändert hat, dürft ihr beurteilen. Aber Wally hätte nicht geglaubt, dass Gott mich haben will. Aber Gott hat sich entschieden für Ansgar. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Merkt ihr, wie das Wort auserwählt völlig undogmatisch dein Herz erheben kann? Du musst nicht die ganzen Kriege immer gleich klären. Du kannst dich einfach mal freuen über das, was Gott gesagt hat. Und so machst du das dann vielleicht mit den anderen acht nochmal. Lest den jeweiligen Halbsatz, lest vielleicht den ganzen Abschnitt und preist dann Gott. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr unserer Bestimmung gerecht. Denn was haben wir dreimal markiert als das Ziel? Flieder bei mir. Wir sind zum Preise seiner Herrlichkeit. All diese Segnungen sind dafür da, dass wir seine Herrlichkeit oder die Herrlichkeit seiner Gnade, wie es in einem Vers heißt, preisen. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Lasst uns noch beten am Ende.